Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Lange hat es gedauert, aber wir leben noch zu einer weiteren Ausgabe von Sie reden, der dreibeinige Podcast. Und wie immer mit euren beliebten, sympathischen und frisch gelaunten Podcastern. Frisch gelaunt, gibt's das überhaupt? Gut gelaunten Podcastern. Das ist einmal der Sebastian. Hallo.
Hallo Sascha und natürlich der Sascha.
Ja, hallo Sebastian. Mensch, dass wir beide nochmal uns zusammengefunden haben auf elektronischem
Weg. Späten Stunde.
Jawohl.
Und du bist so unglaublich furchtbar gut gelaunt und aktiv und ich habe eine ganz fiese Erkältung im Gesicht, deswegen der komische Klang meiner Stimme.
Okay, ich würde es in deinem Fall auch auf die Erkältung schieben und nicht auf die Technik. Nein, Quatsch.
Wie gesagt, wir haben hier ausschließlich Profi-Equipment, ganz tolles High-End-Zeug für euch.
Und wir wollten euch auch nicht länger warten lassen und haben gesagt, Mensch, dann machen wir das jetzt einfach mal auf elektronischem Wege. Wir haben uns quasi verbunden, die wenigen 100 Kilometer zwischen der Lausitz und Berlin. Hat auch den großen Vorteil, dass ich mich bei dir nicht anstecke.
Genau, ich darf ja nicht aus der Wohnung, ich stehe unter Quarantäne.
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 Ja, Quarantäne. Ach, noch keine Minute und die Witze werden schon flach.
Oh, weißt du noch? Weißt du noch, der Motorradnebel? Hast du schon die neuen South Park-Folgen eigentlich gesehen?
Nee.
Oh, lohnt sich.
Ich habe schon ewig keinen South Park und auch kein Simpsons mehr gesehen.
Also J.J. Abrams ist schuld daran, falls hier Trump gewählt wird.
Ja,
das ist so die Hauptaussage.
Ja, das unterschreibe ich sofort.
Da kommen so kleine, kleine wie Weintrauben sind die. Und die haben einen Mund und die sagen immer, remember Star Wars? Remember Bespin? Remember Chewbacca? Chewbacca was cool, yeah, oh. Remember the Millennium Falcon? Und die Leute essen die alle.
Also im Grunde genommen ist das Star Wars 7, ne? Nur, weil das war ja auch nichts anderes. Remember?
Ja, genau, weil die Leute, also in South Park, die Leute nehmen diese, die essen diese Beeren alle. Weil die sich dann dabei an früher erinnern und dabei werden sie ganz nostalgisch und so ein bisschen dopey, sag ich mal, so Mr. Mackey, weißt du, so
oh yeah, Star Wars was cool, okay.
Hey, remember Bionic Man? Remember Chewbacca again? Yeah, remember when marriage was just between a man and a woman?
I remember.
Oh, I remember. Oh, yeah.
Und weil die richtige Welt in der Gegenwart so aufgespalten ist, jetzt auch politisch mit der Wahl und so weiter und jeder gegen jeden, wird J.J. Abrams damit beauftragt, die amerikanische Nationalhymne zu rebooten. wir wollen es genauso wie die Originalhymne, aber irgendwie cool und neu und frisch, aber mit den besten Sachen, die wir damals an der Nationalhymne geliebt haben.
Gute Beobachtungsgabe, die Jungs.
ich muss sagen, groß. Also lohnt sich mal wieder. Das aber nur am Rande.
Was gibt's denn sonst Neues im Institut?
Das ist das Neue. Ich habe mein erstes YouTube-Video hochgeladen.
Oh ja, du hast mir den Link geschickt.
Ich habe den Link geschickt und ich habe es auch sofort bei Google Trends gesehen, als du es dir angeguckt hast, glaube ich.
der eine Zugriff. Soll ich das in den Shownotes verlinken oder ist dir das peinlich?
Verlinke es.
Okay. Also jetzt auf diesen Link klicken. Nee, später in, sagen wir, anderthalb Stunden auf diesen Link klicken.
Ja, ist wichtig. Also ich empfehle zum Betrachten eine große Leinwand und ein ordentliches Soundsystem. Am besten so wie das da in, hier, du weißt schon, Alsdorf mit dem...
Ja, genau.
Das es nur fünfmal auf der Welt gibt und so weiter.
In New York, in Tokio und Alsdorf.
The music is the star, sag ich nur. Also eigentlich, das Video ist eigentlich gar nicht so toll.
Du redest gar nicht, ich habe nur Musik gehört bisher.
Ich rede nicht, ich bin drauf gekommen, ich hatte mir bei Free Music Archive, bin ich fischen gegangen und habe dann irgendwie nach 3 Stunden irgendwie Musik rausgezogen, die mir so gut gefallen hat, dass ich es mir auf mein Handy getan habe und die höre ich jetzt immer so, keine Ahnung, beim S-Bahn fahren und so. Mhm. Und dann, als ich sie dann irgendwie so 10-mal gehört habe, habe ich gedacht, das wäre eigentlich die coole Soundtrack-Musik für irgendwie so hier wie Bayern 3 Space Night.
Mhm.
Remember Bayern 3 Space Night?
Ich möchte was cool genauso damals machen, was wir damals an Bayern 3 Space Night geliebt haben. Nur neu und anders. Aber genau, genauso wie vorher. Okay, also es geht in den Weltraum. Wir können Sebastian quasi beim Start seiner Raumprojekte bei Kerbal Space Project Program?
Program.
Ich kann es mir nie merken. Verdammt
nochmal. Ich mir auch nicht. Ja, beobachten. Genau. Das habe ich da einfach mal irgendwie ein paar Sachen aufgenommen, zusammengeschnitten und dann diese wunderbare, wunderschöne Musik. Natürlich, nachdem ich um Erlaubnis gebeten habe bei den Künstlern.
Da steht auch ja dabei, ob das unter welcher Lizenz das ist, ne?
Normalerweise. Ja, es ist. Tut es. Und ich habe gedacht, frag trotzdem, weil es höflicher ist, netter.
Ja. Ich habe da auch schon mich öfter draus bedient, weil ich brauche das hin und wieder auch mal beruflich.
Schönes Lied haben sie da.
Wäre doch schade, wenn es im Radio gespielt würde.
Genau so und nicht anders.
Hatte ich dir eigentlich mal den Link geschickt zu diesem, ich war ja demnächst nochmal in der Eifel und da habe ich doch gelesen, dass die Aachener Uni zusammen mit einem Elektronikkonzern das größte Batteriespeicherwerk, ich glaube der Welt, eingeweiht hat. Da hatte ich dir am Telefon schon mal erzählt, ne? Hattest du das mal gelesen?
Ja, hattest du. Und ich habe es noch nicht gelesen, leider.
Ah, okay. Dann können wir da jetzt auch nicht weiter drüber diskutieren. Aber es war auf jeden Fall bemerkenswert. Die hatten, was habe ich gesagt, 5 Megawatt Speicherkapazität, also quasi die Kapazität eines durchschnittlichen Windrads, eines modernen. Aber immerhin, mit ziemlich vielen Batterien und ich hoffe, da ist kein Blei drin.
Nee, ich weiß nicht, was haben die denn damals abgebaut in der Gegend? Kupfer. Das sind wahrscheinlich Kupferbatterien.
Nee, bei Stolberg, die Bleikinder, haben sie doch Blei abgebaut.
Das war Blei. Das war Blei.
Gute Stolberger Blei.
Echt?
Die Stolberger Bleikinder, das verlinken wir auch mal. Ganz interessantes Kapitel der bundesdeutschen Geschichte.
Aber ich habe gedacht,
vor unserer Haustür.
Wegen dem Kupferberg in Aachen, weißt du?
Ach so.
Vielleicht haben die ja beides. Vielleicht gibt's ja da, vielleicht kommt das ja auch doch mal so gemischt vor. So. In Aachen, da gab's ja kein Tiberium.
Ha, was für eine Überleitung. Aber viel Tiberium gibt es quasi auf der Erde, was uns ein Computerspiel näher gebracht hat, über das wir heute reden wollen.
Richtig. Und ich kam jetzt drauf, weil dieses Tiberium, das soll nämlich die Eigenschaft haben, dass es andere Edelmetalle quasi aus dem Boden aufnimmt. Und dadurch kann man quasi dann alles auf einmal abbauen.
Genau, es zieht irgendwie alle Mineralien und wertvollen Sachen aus dem Boden, was ja irgendwie ein total dämliches Konzept ist, weil dann ist ja dann irgendwie nichts mehr im Boden anschließend.
Es ist, ja gut, du hast es dann halt in dem Tiberium und musst halt nur noch das abbauen und nicht mehr. Und das wächst ja quasi an der Oberfläche, das Zeug. Also das nimmt den ganzen Bergbau ab.
Aber das wächst ja nach, das Tiberium, und das aber die Mineralien unter der Erde nicht mehr, oder?
Ich glaube, es ist nie so richtig geklärt worden, ob es dann nicht mehr wächst, wenn keine Mineralien mehr da sind, oder ob es dann noch irgendeinen Wert hat, wenn die dann nicht mehr drin sind. So tief, glaube ich, haben die sich da gar nicht so richtig Gedanken drum gemacht, glaube ich, ehrlich gesagt.
Ich mir damals auch nicht, als ich das Computerspiel, dessen Namen wir jetzt gerade nicht nennen. Nicht.
Ich habe die Story auch gerade eben erst gelesen.
Damals gespielt habe. Ich habe es auch erst jetzt in der Recherche gelesen, was dieses Tiberium eigentlich macht. Für mich war das einfach nur ein wertvolles Mineral, was da irgendwo wächst und wo man nicht reinlaufen sollte, weil man sonst stirbt.
Genau, und ich habe mir immer gedacht, cool, das heißt wie Captain Kirk.
Ja, aber es ist irgendwie nicht nach Captain Kirk benannt, oder?
Nee, es ist nach dem Fluss Tiber benannt, da wo dann halt in diesem Spieluniversum das zum ersten Mal gefunden worden ist, in Italien tatsächlich, ja.
Das stimmt. Und die älteren Hörer werden sich jetzt wahrscheinlich dran erinnern, über was wir eigentlich hier reden, die ganze Zeit schon, nämlich über Command and Conquer.
Command and Conquer Teil 1. Der Tiberium-Konflikt.
Yay! Yeah. Yeah. Was für ein Spaß.
Was ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, ziemlich gerne und ziemlich viel gespielt habe früher. Damals,
weiß,
in den 90ern.
Also ich habe pflichtschuldig alle ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, na ein bisschen. Ich habe den ersten Teil Tiberium Conflict im Original Tiberian Dawn durchgespielt und zwar beide Seiten. Man kann in Command & Conquer immer zwei oder mehr Parteien spielen, im ersten Teil noch zwei. GDI und NOD quasi und dann noch Alarmstufe Rot. Da war, glaube ich, auch nur die Amis und dann Generals, da gab es ja keine Singleplayer-Kampagne mehr. Aber ich habe es dann, abgesehen davon, jetzt nicht nochmal zum Beispiel die Kampagne nochmal gespielt oder so. Also als ich durch war, habe ich es dann auf Seite gelegt und war dann damit.
Ich habe ja irgendwann mal Tiberian Wars gespielt. Du erinnerst dich, das war, als wir zusammen im Urlaub waren. Das müsste der zweite Teil der Tiberium-Reihe sein, tatsächlich. 2007 rausgekommen und ich habe es relativ aktuell gespielt. Das müsste ja 2009 oder sowas gewesen sein. Oder, nee, 2010. Hast du gerade Tiberium Sun gesagt? Nee, Tiberium Wars. Wars.
Ah, okay.
Weil, ja, als wir zusammen an der Ostsee waren, du erinnerst dich, und Sebastian hatte damals noch, als er noch jung war, die Angewohnheit, relativ lange zu schlafen. Mittlerweile ist die senile Bettflucht eingesetzt. Und ich sagte zu meiner damaligen Freundin, meiner jetzigen Frau, ich habe eine perfekte Möglichkeit, Sebastian wach zu kriegen, weil sie sagte, jetzt müssen wir langsam mal los, aber Sebastian schläft noch. Dann sagte ich, warte mal ab, habe ich meinen Laptop rausgeholt und ein Tiberium-Spiel angemacht, das Command & Conquer angemacht, auf volle Lautstärke und habe angefangen zu spielen und keine 2 Minuten später guckte ein etwas müder Kopf durch die Türspalt und sagte, was spielst denn du da?
Ja, die Musik ist auch wirklich, was mir auch noch ziemlich im Gedächtnis geblieben ist, so ein paar Titel zumindest. Aber vielleicht sollte man erstmal kurz, ganz kurz erklären, was das für ein Spiel ist.
Genau.
Aber ich glaube, die meisten werden es kennen, es ist quasi der Urvater. Auch wenn es andere, es gab andere Spiele, aber der erste, der so richtig gekracht hat.
Ja, da kann man mit leben. Also ich würde als Urvater des Genres, des Echtzeitstrategie-Genres tatsächlich Dune 2 benennen wollen. Aber hatte so richtig,
Dune, ja? Dune 2 mit Multiplayer?
Das ist eine gute Frage, aber das hat er mit Echtzeitstrategie jetzt
nee, aber nicht. Das hat deswegen so gezündet, weil es halt Multiplayer war. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das quasi ja alles so ein bisschen zusammenhängt mit dem heutigen bisschen zu StarCraft, was irgendwie anscheinend ganze Nation, was bei uns hier Fußball ist, ist in Südkorea irgendwie StarCraft, ja.
Ist sie auch so damals, gut. Es gab ja diese zwei Welten sozusagen. Einmal das Command & Conquer-Universum und das Warcraft-Universum. Die einen haben das und, gespielt, die anderen das. Oder und dann aus Warcraft ist natürlich auch StarCraft quasi dann mehr oder weniger geworden. Oder das war eine Parallelentwicklung. Habe ich nicht so verfolgt, weil ich das beides nicht gespielt habe. Respektive Warcraft habe ich ansatzweise mal ein Demo-Level gespielt, glaube ich.
Ja, okay. Ja, ich habe Warcraft, glaube ich, 3. Das war ein ziemlich großes Ding. Habe ich gespielt und StarCraft tatsächlich den ersten Teil und das Add-on Brood Wars. Ganz gut. Ah. Und wo du gerade sagtest, Command & Conquer-Universum, da gibt's 3.
Genau.
Das Tiberium-Universum, das Alarmstufe-Rot-Universum und das Generals-Universum.
Genau.
Also die haben da richtig den Erfolg quasi ausgenutzt oder gesehen und die Gelegenheit im Schopfe ergriffen und gleich 3 Reihen mit mehr oder weniger dem gleichen Spiel gestartet.
Wobei das in Deutschland nicht so ganz kapiert wurde, da ist Alarmstufe Rot halt als Command & Conquer 2 vermarktet worden. Also in Deutschland ist das alles ein bisschen noch ein bisschen verwirrender als in Amiland, weil die deutschen Titel sind da sehr irreführend.
Ja, genau so ist es. Also Command & Conquer ist ein Strategiespiel von aus dem Computerhause Westwood. Computerhaus, Gott. Softwarefirma Westwood. Mhm. Der erste Teil kam halt 1995 raus. Damals hatten wir, was hatten wir denn also für PCs zu Hause stehen? Schon so ein 100 Megahertz Pentium oder sowas in der Richtung?
Ich schwanke noch so zwischen 486er und Pentium. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen 486er hatte. Ich glaube, meinen ersten Pentium habe ich im Studium gehabt.
Ja, ich glaube auch. Damals hatte ich meinen ersten PC noch. Und das war halt so ein Spiel, das lief damals unter DOS. Und was mich total Wortfindungsstörungen, ja. was mich total umgehauen hat, war der Installer, weil der war wirklich schick. Kannst du dich daran noch erinnern?
Das habe ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich. Dass diese Liebe zum Detail, die schon beim Installer beginnt. Da wurde nämlich mehr oder weniger wurde eine Rakete zusammengebaut.
Es war so ein Bildschirm wie von so einer futuristischen Kommandozentrale. Denkt mal so ein bisschen Minority Report vielleicht. Also, oder naja, ein bisschen davor technologisch noch mit so Fenstern, die sich öffnen und dann immer so eine Stimme, die dann sagt, was gerade gemacht wird. Installing Sound System, Setting Up, bla 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 bla.
For last minute changes in notes, please examine the README file.
Der Installer von Command & Conquer 95, was man sich für umsonst übrigens im Internet runterladen kann. Wir verlinken das in den Shownotes. Also es ist der allererste Teil.
Tiberium was aber offensichtlich nicht unter Linux läuft, zumindest nicht bei Sebastian.
Hat auch einen neuen Installer. Und das ist einfach nur so ein Windows Knopfdings mit statischem Hintergrundbild. Das ist nicht so schön. Aber der Original-Installer, der baute sich so schön auf. Da kamen dann halt erstmal so ein paar Fenster mit Textmeldungen drin und halt dieser Sprache. Und das wurde dann immer mehr und immer schneller gleichzeitig. Und wurde immer größer, so ein Crescendo, will ich mal sagen, ja. Und dann war es irgendwie Stopp und dann System Initialized und dann kam dann irgendwie so, ich glaube, so eine Weltkugel, die hat sich dann reingedreht und dann so irgendwie so Fadenkreuze, grüne Linien, dort, Informationen.
Ja, ja, ja.
Das war wirklich schön gemacht und hat mich damals schon richtig gut in eine sehr positive Stimmung gegenüber diesem Spiel versetzt.
Alleine schon der Trailer für das erste Spiel. Erinnerst du dich, das war ja die Zeit, die älteren Hörenden werden sich vielleicht erinnern, dass man Zeitungen gekauft oder Zeitschriften gekauft hat, Spielezeitschriften. Und den Zeitschriften lagen ja erst Disketten bei, später CDs, noch später DVDs. Das müsste jetzt so die Zeit gewesen sein, wo CDs beigelegen haben. Und auf den CDs waren Trailer und Demo Level von Spielen oder halt, ja, oder Werbefilm oder was weiß ich was. Und Command & Conquer hat einen absolut geilen Werbefilm gehabt, den können wir bei YouTube verlinken, den gibt's da auch. Erstmal so erzählt wird, wie toll Command & Conquer ist und dann geht's los. Dann sehen wir nämlich Szenen aus dem Spiel, wo halt irgendwelche Schlachten geschlagen werden. Eigentlich waren das die Zwischensequenzen, die wir dort gesehen haben. Also die Flugzeuge, die durch die Gegend fliegen, die Panzer, die in die Luft fliegen. Und das Ganze ist unterlegt mit Freude schöner Götterfunken. Und das rockt so dermaßen die Hütte, dieses Video, dass ich damals davor gesessen habe. Der junge Sascha war leicht zu beeindrucken und gesagt habe, wow, haben will. Und kurz darauf tauchte nämlich dann eine Demo-Version zu Command & Conquer auf eben jenem Medium auf. Und das war ein spielbares Level inklusive Einführungsvideo, wo halt dann irgendwie ein Mensch in Uniform dir sagt, das und das ist das Ziel, mach mal dit und dit. Und dann bist du losgezogen und hast das gespielt. Und ich habe dieses eine Level bis zum Umfallen gespielt, bis ich es perfektioniert hatte, weil ich hatte relativ schnell einen Trick raus, wie man den Gegner reinlegen konnte. Der berühmte Sandsack-Trick. Auch da wird sich der ein oder andere noch erinnern dran.
Lass mich raten, du hast dann irgendwie den Sandsack so gelegt, dass alle seine Tiberium-Sammler durch deine Basis durchfahren mussten.
Nee, du konntest die Sandsäcke, in frühen Spielen konnten die Gegner keine Sandsäcke überwinden.
Ja,
das ist so wie die Daleks, die an Treppenstufen scheitern, okay. Weil, naja, oder die Außerirdischen, die kein Holz bekämpfen können bei Science. Schön. Also auf jeden Fall scheiterte der Gegner mit seinen Panzern an Sandsäcken und dann konnte man wunderbare Labyrinthe aus Sandsäcken legen, wo die Gegner dann durchmarschiert sind und bis sie deine Basis erreicht haben, konntest du sie halt irgendwie auf diverse Arten abmurksen. Indem da irgendwelche, das war so ein bisschen Tower Defense mäßig dann am Ende, weißt du, du hast so ein Labyrinth gebaut, hast dazwischen irgendwelche Abwehrstellungen und die Gegner sind da immer hin und her und wenn du dann irgendwo den Sandsack wieder aufgemacht hast, sind die in die andere Richtung gelaufen, weil die jetzt einen kürzeren Weg detektiert haben und sind das ganze Labyrinth nochmal zurück. Also die KI am Anfang war ein bisschen dämlich, muss man dazu sagen.
Ja, es war nicht so das strategische Mastermind, das war eigentlich eher so, ich glaube, das war auch immer, sobald du in die Basen reingucken konntest, hat sich ja irgendwie was verändert, weil ich habe immer das Gefühl, da kamen halt immer so feines Gruppen aus der Basis raus, also eine nach dem anderen. Die wurde dann vielleicht ein bisschen schwieriger mit der Zeit, aber das war, glaube ich, nicht wirklich so, dass der Gegner richtig gespielt hat erstmal.
Nee. Der hat im Grunde genommen immer einzelne Truppenteile rausgeschickt, also der hat auch nie die, das macht er übrigens immer noch nicht, so, zumindest in den Spielen, die ich jetzt noch spiele,
ja.
Dass er irgendwelche Infanterie gruppiert hat. Und dann mal geschlossen losgeschickt hat, die sind in der Regel alle relativ einzeln gekommen oder in kleinen Gruppen.
Jedes Level startet halt so, dass man erstmal ein Baufahrzeug hat, also nur ein einziges Fahrzeug, das man halt irgendwo hinsetzt und sich dann entfalten lässt. Das fand ich immer cool. Die Gebäude waren immer so Pakete, die sich mehr oder weniger dann so aufgefaltet haben mit so Kränen drin und so und naja. Von dieser Hauptbasis aus konnte man dann andere Gebäude bauen und aus diesen anderen Gebäuden konnte man dann Einheiten bauen. Für diejenigen, die das Konzept vielleicht echt noch nicht kennen.
Ja, also du guckst quasi isometrisch auf irgendeine Karte drauf. Halt eine Mischung aus Kampf und Basenbau.
Also
und
man baust, kriegt halt seine Einheiten an und dann schickt man sie irgendwo hin oder sagt halt, greift den Gegner da und da an. Und dann fahren also die auch da hin.
Erstmal die Karte erkunden, genau. Und dann trifft man irgendwann auf den Gegner und dann kann man dann gegen den Gegner kämpfen und gewinnen oder verlieren. Und gleichzeitig ist noch so ein klein bisschen Wirtschaftssimulation dabei, weil alle Einheiten kosten natürlich Geld.
Richtig.
Und Energie. Und du musst halt gucken, dass du deine Basis mit genug Strom versorgst. Also du musst Kraftwerke bauen und du musst gleichzeitig Raffinerien zum Beispiel bauen oder Bohrtürme Tiberium erobern.
Wo dann ganz wichtig halt eine Fahrzeugfabrik, die dann auch die Tiberium-Sammler baut, die dann ziemlich teuer sind und ziemlich langsam, aber halt eine Haupteinnahmequelle sind quasi.
Und gern genommenes Angriffsziel von feindlichen Truppen sind. Das heißt, wenn du eine feindliche Basis erobern willst, dann machst du als erstmal die Kraftwerke kaputt und lauerst dem Sammler auf und hungerst quasi den Gegner aus, dass der kein Geld mehr hat und auch keine Energie mehr. Und dann, wenn er keine Energie mehr hat, sind in der Regel die Verteidigungsanlagen auch außer Kraft. Die Einheiten werden langsamer gebaut und der Gegner ist halt einfacher zu bedienen. Und die Sammler-KI ist legendär.
Ja.
Weil der sucht sich quasi immer das nächstgelegene Tiberiumfeld und wenn das abgeerntet ist, weil das wächst irgendwie nur langsam nach, dann sucht er sich das nächste Tiberiumfeld. Und wenn das dummerweise halt auf der anderen Seite der gegnerischen Basis ist, dann fährt er dahin. Und dann fährt er auch mitten durch die feindliche Basis durch. Da lässt er sich auch nicht aufhalten. Du kannst auch keine Wegpunkte festlegen für diesen Tiberium-Sammler. Also der ist, die Sammelfahrzeuge bei Command & Conquer und allen befreundeten Universen sind legendär. Schlecht.
Und das hat für mich aber schon von Anfang an, weil diese Dummheit erstreckt sich ja auch auf die anderen Fahrzeuge, mir immer so ein bisschen den strategischen Anteil aus dem Spiel rausgenommen, weil das sehe ich jetzt auch bei den Leuten, die das jetzt so StarCraft und sowas professionell spielen, dass es doch eher ein Actionspiel ist, weil wieder rumgehauen wird. Es erinnert ja so von der Optik eher, wenn man den Spielern zuguckt, an Winter Games. Also es kommt drauf an, quasi sich gerade eben nicht man ist nicht der große General, der nur sagt, fahr von A nach B, sondern nachher musst du doch wieder alle 2 Sekunden irgendwie den Kurs von deinen einzelnen Fahrzeugen optimieren.
Du musst ein bisschen Micromanagement machen dann, ja.
Du musst dann eigentlich, scheint, wenn man wirklich gewinnen will, dann nachher alles mit dem Micromanagement zu stehen und zu fallen. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen bö, weil dafür war das Interface auch nicht gedacht und nicht gut genug. Also wenn ich Singleplayer gespielt habe, das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, weil man wird halt, sag ich mal, konstant halt immer so von einzelnen Trupps, sag ich mal, überfallen. Die halten einen so ein bisschen beschäftigt, aber währenddessen kann man seine Basis eigentlich erstmal in Ruhe ausbauen, erstmal richtig schön groß und saftig machen und dann halt irgendwann in einem großen Schlag dann den Gegner fertig machen. Und das ist natürlich dann vollkommen anders im Multiplayer. Und ich denke, da hat das Spiel auch seinen Erfolg, seinen großen durchschlagenden Erfolg gekriegt. Weil so ist es erstmal ganz nett im Singleplayer. Und es war auch was komplett Neues, was ich halt noch nicht kannte. Musik war toll, Grafik war toll, die Zwischensequenzen waren toll gerendert und so weiter. Hat schon Spaß gemacht, ja.
Wobei, du tust dem Spiel jetzt ein bisschen Unrecht. Also auch die Singleplayer-Kampagnen waren nicht immer so, dass man irgendwie erst eine Basis gebaut hat und dann genug Einheiten gesammelt, dann irgendwie losgezogen ist gegen Gegner. Die haben sich schon Mühe gegeben. Also es gab durchaus Missionen, wo du mit 5 Truppenteilen irgendwo gestrandet bist und du musstest dich da durchschlagen durch die feindlichen Landschaften oder sowas. Also die Missionen waren schon durchaus abwechslungsreich.
Stimmt. Aber jetzt sag mal noch einen Missionstypen außerdem.
Ja, schwierig.
Also ich glaube, es gab eigentlich nur diese 2, es wurde natürlich schon variiert. Es wurden, glaube ich, auch Ziele gesetzt teilweise. Also baue irgendwie so und so viele Einheiten, Tiberium oder halt die Ressource des aktuellen Universums ab und so weiter.
Ja, das wurde auch der muss überleben, egal wie. So.
Das wurde aber auch komplexer im Laufe der Zeit. Also beim ersten Teil gab es da halt noch nicht so viel. Aber das war für mich nicht schlimm, weil ich war noch von der Novelität überwältigt quasi.
Ja, oder du hast halt eine fertige Basis, kannst nichts bauen, das gab's auch. Und muss halt irgendwie eine gewisse Zeit überleben, bis die Verstärkung eintrifft. Sowas gab's zum Beispiel. Du hast, um die Einheiten noch mal ein bisschen näher zu beschreiben, du hast in der Regel Bodentruppen, du hast Bodenfahrzeuge, du hast Luftfahrzeuge und du hast Wasserfahrzeuge. Und du hast so Sachen wie Truppentransporter oder Transporthubschrauber, wo du Infanterieeinheiten reinstecken kannst und ganz schnell ans andere Ende der Karte transportieren und da wieder ausladen. Das ermöglicht dir halt doch teilweise ganz interessante Spielzüge. Vor allen Dingen, wenn du Sachen hast wie Ingenieure, die halt feindliche Gebäude besetzen können. Das heißt, du lenkst den Gegner irgendwo ab, verwickelst ihn in Scharmützel und schleichst dich quasi von hinten in seine Basis rein und eroberst seine Basis im Handschlag. Es ist schon sehr interessant und dabei ist von den Entwicklern auch immer sehr darauf geachtet worden, dass die Einheiten ausgewogen sind. Das heißt, du hast nicht die Killer-Einheit. Also wenn die Killer-Einheit oder eine ziemlich schlagkräftige Einheit verfügbar war, dann hat die entsprechend viel Geld gekostet und war halt als Ausgleich, sagen wir, sehr langsam. Oder das
ist das Steinschere-Papier-Prinzip, ne?
Genau. Du hast halt Einheiten, die haben halt was super geile Feuerkraft, sind aber total schlecht gepanzert. Und da kannst du mit ein paar Granatenwerfer-Infanteristen schon ziemlich viel Schaden dran ausrichten. Und die können zum Beispiel nicht gegen Infanterie gut agieren, weil die sind halt darauf aufgelegt, Gebäude kaputt zu machen. Das heißt, du musst, wenn du deine Truppen zusammenstellst für einen Angriff auf eine Basis oder auch zur Verteidigung, halt gucken, dass du einen ausgewogenen Truppenmix machst und dass du quasi die Panzer oder die Infanterie von Panzern schützen lässt und umgekehrt und dass du auch gleichzeitig noch eine Luftabwehr mit drin hast und auch ein bisschen Luftdeckung sozusagen. Also es ist schon faszinierend. Also es macht schon Spaß. Und die haben sich halt von Spiel zu Spiel mehr einfallen lassen. Also das erste Spiel war halt noch sehr rudimentär, so von der Spielerfahrung her. Wobei von der Erfahrung her, wir haben es ja gerade gesagt, das war unheimlich liebevoll. Die Grafik, gut, die ist natürlich
640x400 war es, glaube ich, ne?
Ja, so, ist halt 90er-Jahre-Grafik, aber trotzdem, für damalige Zeit war es schon wirklich umwerfend und vor allen Dingen so diese Mischung aus Computer und realen Videosequenzen. Das heißt, du hast im Grunde halt ein Missionsbriefing gekriegt von irgendeinem Typen im Uniform, der halt gesagt hat, pass auf, Commander, du bist der namenlose Commander, bis auf einen Teil, da hast du einen Namen gehabt. Das habe ich nie gemocht. Folgendes ist die Situation, wir machen das und das und das und dann kriegst du quasi nochmal ganz kurz in Kurzform, in Textform dein Missionsbriefing und dann musst du loslegen und dann gibt's Zwischensequenzen und sowas. Und um das Ganze entspinnt sich halt eine Handlung mit Zwischensequenzen und du kannst auch in Maßen entscheiden, wie die Handlung weitergeht. Das heißt, du kannst auch an einzelnen Stellen sagen, okay, ich laufe links rum oder ich laufe rechts rum und dementsprechend ist die Handlung halt leicht variiert, aber wirklich nur leicht.
Fällt dir noch ein Beispiel ein?
Du kannst zum Beispiel entscheiden, ob du jetzt in Europa das Land befreist oder das andere. Das macht im Grunde genommen keinen großen Unterschied.
Man spielt von der Weltkarte aus, ne? Richtig.
Genau.
Richtig.
Du entscheidest dich am Anfang quasi für eine Fraktion. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, beim Tiberium-Universum ist es halt Nod. Das ist so ein okkulter Kult sozusagen.
Bruderschaft von Nod.
Die Bruderschaft von Nod.
Muss sein.
Angeführt von Kane.
Kane!
Der
Kane war cool.
Der ja auch dargestellt wird von einem der Westfoot-Leute. Nämlich der, was ist das, der?
Ach genau, so.
Der Joseph die Kuken.
Ich habe mich immer gefragt, wo haben sie diesen Schauspieler, der wahrscheinlich kein Schauspieler ist, aufgetrieben?
Nee, das hat man auch am Anfang gemerkt. Also am Anfang waren die Schauspieler von, sagen wir, sehr bescheidener Qualität, was sich auch so ein bisschen durchgesetzt hat im Laufe der Serie. Aber
da so super harte Typen hast eigentlich, die so super hart rüberkommen und dann so, der sieht jetzt eher aus wie ein Programmierer.
Das ist so ungefähr.
Okay, er hat halt eine Glatze, ja, aber
da gibt's zum Beispiel hier die Dame, die Tanja gespielt hat, also die Spezialeinheitsfrau von den USA. Das war am Ende Jenny McCarthy. Die hat zum Beispiel vierfach die Goldene Himbeere bekommen und den Pegasus Award für okkulte und pseudowissenschaftliche Aussagen.
Ach, geil. Aber die wurde auch, glaube ich, mal in einer Zwischensequenz dann ihr Charakter umgebracht, oder?
Nee, ich glaube nicht. Die hat immer überlebt und hat dann am Ende versucht, dich zu verführen. Weil es ist stillschweigend davon ausgegangen worden, dass du ein Mann bist.
Wie kamen sie denn darauf?
Ja, ich weiß es auch nicht.
Und das in den 90ern.
Ja, also so ein bisschen Sex-Sales. Die Tanja ist dann meistens auch im engen Top rumgelaufen, hat am Ende mit ihr geflirtet und sowas. Also ja, aber am Ende haben sie dann irgendwie doch relativ namhafte Schauspieler wie Tim Curry gehabt oder sowas teilweise.
Oh. Hm? Tim Curry?
Der natürlich auch gut. Der ist jetzt auch nicht der beste Schauspieler, aber immerhin, sie hatten Tim Curry.
Ja, genau. Aber das hat mich so ein bisschen irritiert. Du konntest halt beide Seiten spielen und ich fand es immer ein bisschen komisch, nachdem ich gerade die eine Seite quasi zum Sieg verholfen habe, dann nochmal mit einer anderen Partei dieselben Leute quasi platt zu machen, denen ich gerade geholfen habe. Das hat mich immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, moralisches Dilemma, ja, aber irgendwie hat das so ein bisschen, fand ich das komisch.
Also die Bruderschaft von Nod hat quasi so schnelle, billige, dreckige, aber manchmal sehr effektive Einheiten, die auch dann irgendwie nicht gebaut, sondern eingeflogen werden, weil es halt so eine Sekte ist im Grunde genommen. Und die GDI, also die Global Defense Initiative, die hat halt sowas wie die Ionenkanone, die berühmte Ionenkanone gehabt und die Mammutpanzer und sowas in der Art. Und die haben auch sehr viel auf Basenbau gesetzt und also klassische Militärtechnik in dem Sinne.
Und es war damals schon so, dass irgendwie die GDI die, sag ich mal, Guten waren, also die hatten die Farbe Gold als Fraktionsfarbe und waren so ein bisschen an den Amis angelegt und die Nord, die waren halt rot und halt, ja, wie gesagt, okkulte Sekte irgendwie so ein bisschen. Interessanterweise in Alarmstufe Rot waren es ja dann auch dann die Russen quasi.
Ja, es ist ein bisschen wie die Harkonnen und die Atreides bei Dune. Das ja, ist ja genau. Auch ähnlich, ne? Also auch was die Einheiten betrifft und sowas. Also da haben sie sich schon, glaube ich, noch sehr bei Dune 2 bedient.
Quasi Lawful Good gegen Chaotic Evil. So.
Ja. Bei Red Alert, das spielt in einem Paralleluniversum, spielt man quasi den Westen gegen die Sowjetunion.
Erzähl bitte die Hintergrundgeschichte von diesem Paralleluniversum. Das fand ich nämlich ziemlich cool irgendwie und mutig.
Ja, genau. Denn Einstein reist in der Zeit zurück und trifft tatsächlich in einer Videosequenz, die in Deutschland geschnitten wurde, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, auf Hitler, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Halt, wann war der im Knast? 24 oder sowas? Ich weiß es nicht. Und
hat gerade noch die letzte Seite von seinem Buch fertig geschrieben.
Vermutlich hat er noch in der Hand ein kleines Köfferchen, kommt quasi aus dem Zuchthaus.
Oh, so ein schöner Tag.
Genau.
Herr Hitler!
Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen.
Ja, ich verstehe.
Und dann drückt er ihm quasi die Hand. Und dadurch entsteht ein Paradoxum im Raum-Zeit-Kontinuum. Hitler wird ausgelöscht, erstaunlicherweise Einstein nicht. Einstein reist erstaunlicherweise in die gleiche Gegenwart zurück, aus der er gekommen ist.
Hitler ist... out of the way.
Die aber trotzdem völlig anders ist, weil Hitler war halt nicht da und Hitler war halt, ja, in Stalins Weg sozusagen. Neben dem ganzen anderen, was er gemacht hat, war er halt auch dafür zuständig, dass Stalin nicht Europa besetzen konnte und das ist im Paralleluniversum halt passiert und so kämpft man halt als Westen gegen die Sowjetunion. Und lustigerweise halt auch, gibt's da halt deutsche Generäle und sowas, die Seite an Seite mit den Amerikanern und Briten gegen die Sowjetunion kämpfen.
Heißt das jetzt aus Sicht des Spieluniversums, aus Sicht der Spiellogik, dass Hitler das kleinere Übel war?
könnt man so sehen. Es ist ein bisschen, ja, aber da haben wir auch nicht drüber nachgedacht. Das war einfach,
wäre ich mich gegen.
Ich glaube, die Spieldesigner haben gesagt, wäre es nicht cool, wenn wir die Prämisse hätten? Und lustigerweise haben die deutschen Offiziere auch alle halt die NATO-Uniformen. Warum auch immer. Eigentlich müssten sie ja dann so mehr oder weniger, nee, Kaiserreich nicht sein, aber halt Weimarer Republik. Da sahen halt die deutschen Soldaten auch noch ein bisschen anders aus, als sie halt bei Alarmstufe. Ist egal. Also im Grunde hat der Zweite Weltkrieg anders stattgefunden, als er tatsächlich war. Und man kämpft quasi an Seiten der Amerikaner, der Alliierten gegen die Russen oder gegen die Sowjetunion.
Oder umgekehrt, wenn man die zweite CD einlegt.
Oder umgekehrt, wenn man halt die Sowjetunion spielt. Und da werden auch die Zwischensequenzen nicht mehr gerendert, sondern sind halt Videosequenzen. Auch das mit mehr oder weniger begabten Schauspielern.
Mit gerenderten Hintergründen und realen Schauspielern, glaube ich. Das war so ein bisschen die Zeit wie auch Wing Commander 3.
Genau.
Wir waren mal Wing Commander 3? Also heutzutage sieht das so ein bisschen halt amateurhaft aus, weil genauso sehen irgendwie so halt Videos von so YouTube-begeisterten Leuten halt, die halt keinen Zugang haben zu so richtiger Technologie, sag ich mal. Und damals war es selten, dass du überhaupt mal Fullscreen-Animation gekriegt hast und dann auch noch quasi nicht in Comic-Form, wo dann immer nur einzelne Bildsegmente animiert waren, sondern wirklich richtiges Video.
Ja.
Und richtige Schauspieler nachher dann auch.
Ich meine, dafür, dass das halt ein Jahr nach Command & Conquer rausgekommen ist, war das schon eine deutliche Weiterentwicklung, zumindest was die Videotechnik betrifft. Der Rest war halt relativ ähnlich. Also die haben schon andere Einheiten gehabt, aber im Grunde auch wieder nicht.
Ich kann mich immer noch, immer ziemlich viel Tesla war dabei. Tesla-Spulen.
Ja, und, ja. Die Sowjets haben halt sehr auf Tesla gesetzt und die hatten Tesla-Panzer und Tesla-Spulen, hatten teilweise auch... Genau. Warten die nicht Hunde mit Tesla-Spulen auf dem Rücken oder sowas? Also es ist schon ziemlich abgefahren. Tesla-Spulen sind meine Lieblingseinheit. Also mein Lieblingsverteidigungsbauwerk. Die brauchen saumäßig viel Strom, aber sind halt total effektiv.
Die seppen halt dann alles mit so einem Blitz, was in der Nähe kommt. So
bzzzt. Und die werden richtig gegrillt. Also man... Das macht Spaß. Uah. Allerdings braucht man noch Flakstellungen, weil die helfen nicht gegen Luftgefährten. Und die Russen haben halt auch richtig geile Flugeinheiten. Die haben Zeppeline, die Bomben abwerfen. Wie geil ist das denn? Und die haben halt Mix und die haben halt Transporthubschrauber. Achso, nein. Oh nein, der hat eine Stecknadel. Und die Russen haben richtig geile, zumindest in Alarmstufe Rot 3, das ist das Spiel, was ich immer noch total gerne spiele, total geile Schlachtschiffe. Die haben eine Reichweite, das fetzt dir die Socken weg. Dummerweise sind die natürlich auch total angreifbar, wenn du halt mit irgendwelchen anderen Wassereinheiten nah ranfährst, weil die können weit schießen. Aber sobald sich da irgendein Feind nähert, fangen die an, wie wild auf diesen Feind zu ballern mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit. Das heißt, sie treffen nicht dahin, wo der Feind gerade war, weil der schon längst weiter ist. Aber es kann sein, dass du schon längst mit deinen Einheiten da bist, weil du den Feind aufhalten willst. Das heißt, du wirst von deinem eigenen Kampfschiff beschossen.
Das gibt einen guten Blooper. Das Alarmstufe Rot 3, was du jetzt gerade von erzählt, das war ja 2008 schon, ne? Mhm. Hast du die Teile in alle dazwischen gespielt auch?
Ich glaube, ich habe Alarmstufe Rot 2 gespielt, aber auch nicht richtig. Oder ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Doch, ich habe es gespielt, aber auch nie durch. Weil da ist das Szenario ja, dass am Ende von Alarmstufe Rot 2, von Alarmstufe Rot, die Amerikaner gewonnen haben. Also das andere Ende, wenn du die Sowjetunion gespielt hast, das galt halt nicht. Was auch ein bisschen relativiert wurde, weil nämlich am Ende von Alarmstufe Rot wird halt, Spoiler, Stalin umgebracht von Kane. Und Kane übernimmt dann die Kontrolle über die Sowjetunion. Und das haben, glaube ich, die Macher am Ende ganz schön bereut und haben gesagt, also diese Verknüpfung zwischen den beiden Universen war halt kein so geschickter Schachzug. Also hat man es einfach mal negiert und unter den Tisch gekehrt. Und wenn du halt Alarmstufe Rot 2 spielst, ist die Ausgangsbasis halt, die Amerikaner haben gewonnen, haben halt Romanov, Alexander Romanov, der offensichtlich mit der Zarenfamilie verwandt ist, mit der ehemaligen, als Marionette eingesetzt. Der hat aber den berühmten Juri!
Was sag ich da außer?
Der zieht hinter den Kulissen so ein bisschen die Strippen und der kann so ein bisschen Psi-Kontrolle machen und sowas. Und dadurch, dass der halt die Amerikaner über das Telefon psychologisch beeinflussen kann, können die halt keine Gegenwehr ergreifen und die Sowjets erobern halt die USA und du musst dich dann quasi wieder da aus dem sowjetischen Joch befreien sozusagen. Oder halt als sowjetischer Führer komplett die Welt und beherrschen. Natürlich ist dann am Ende halt auch dann der Premier tot und keine Ahnung was. Und du wirst halt der neue Chef.
Während die Nation ihren geliebten Premier und ihren General Wladimir durch den Verräter Juri verloren hat, richten sich unsere Augen auf den Oberbefehlshaber, der noch immer eine blutige Schlacht gegen die Alliierten führt. Überall ehren die Bürger den neuen sowjetischen Premier. Wir schalten um nach London.
Das ist halt immer als Belohnung, weil du bist halt erst der namenlose Commander und steigst halt in der Hierarchie immer weiter auf und kriegst halt mit, dass halt auch deine Befehlshaber meistens nicht ganz so spielen, wie man das sich so wünscht. Also da wird auch intrigiert hinter den Kulissen. Und am Ende bist du halt normalerweise dann halt der hochdekorierte General oder halt dann der neue Führer der Sowjetunion. Wer wollte das nicht immer schon sein? Also ich schon.
Die Sowjetunion erstreckt sich über den gesamten Kontinent. Wir haben Europa endlich befreit. Zeit zum Feiern.
Und lustigerweise ist dann Alarmstufe 3 nochmal der Reset-Knopf gedrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Innenminister, gespielt von Tim Curry, reist zusammen mit dem höchsten General zurück in die Zeit. Weil nämlich der Kreml zu fallen droht. Und sie bringen dann Einstein um. Weil Einstein halt verantwortlich ist für die ganzen Superwaffen, die Amis haben. Scheint auch zu funktionieren. Tim Curry,
jetzt wird's aber langsam albern, Sascha.
Ja, der vorher Innenminister war, ist jetzt neuerdings Premierminister in der neuen Zukunft. Und die Sowjetunion hat die Welt so gut wie unterjocht. Hat aber nicht damit gerechnet, dass die Asiaten inzwischen eine Flotte aufgestellt haben und eine ziemliche Streitmacht und sich als dritte Partei in diesen Konflikt einmischen und du kämpfst dann quasi auch noch gegen die Japaner.
Bingo.
Und nun rate mal, wer der japanische Kaiser ist.
Der japanische Kaiser halt.
Ja, in dem wer den japanischen Kaiser spielt.
Kane.
Nein, fast, es klingt wie Kane. Es kommt ein K drin vor.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
George Takei.
Nein.
Zulu.
Ach so, ja, der hätte ich aufkommen können. Ja,
der spielt den japanischen Kaiser.
Verdammt. Das ist ja doch ein Schauspieler mal.
Ja, gut, ich meine, er ist jetzt auch nicht so der perfekte Schauspieler, aber immerhin.
Oh my.
Oh my.
Oh my.
Und ja, aber ein bekanntes Gesicht, ja?
Ja, genau. Und die Japaner, genau wie Tim Curry halt, also die haben da ganz nette Schauspieler drin. Präsident Ackermann ist auch von einem Typen gespielt, der relativ berühmt ist.
Präsident Ackermann?
Ach, Präsident
wie vorhersehend. Ackermann. Ja, okay. Von wegen böse Anführer und so.
Ach so, ja. Die Japaner haben halt auch geile Einheiten. Also die haben nämlich ein total tolles Konzept. Die spawnen quasi irgendwelche fahrbaren Untersätze, die kannst du über die halbe Karte verteilen und kannst denen dann sagen, okay, hier entbreite dich mal und da ist dann halt die Maschinenfabrik oder sowas. Während du halt bei den klassischen Basen halt nur innerhalb eines gewissen Radius bauen kannst, können die sich halt über die komplette Karte verbreiten und sind auch relativ schnell und wendig und klein und billig. Und es gibt ein Szenario, Pearl Harbor, wo du quasi Japan bist und du musst Pearl Harbor gegen einen amerikanischen Angriff verteidigen. Ziemlich cool. Also die haben es ja schon was einfallen lassen.
Ja, wirklich nett. Also auch so ein bisschen am Rande des guten Geschmacks immer, finde ich gut. Ja. Aber wie gesagt, das ist leider mir komplett vorübergegangen. Was heißt leider? Ich habe es jetzt auch nicht, also Rahmenstufe Rot 2 und 3. Aber als dann 2003 Generals rauskam. Da war ich ja wieder mit dabei, ne?
Aber sowas von. Also das haben wir beide ja gespielt. Im Studentenwohnheim.
Ja, mit inzwischen irgendwie moderner LAN-Verkabelung über Ethernet.
Ja, nicht mehr die Antennentechnik.
Nicht mehr dieses Koax-Kabel gewurstel da, sondern
mit Terminator am Ende.
Aber ich weiß noch, das hat damals schon irgendwie auch unsere Rechner irgendwie ziemlich bis an ihre Grenzen gebracht. Ich erinnere mich da wirklich an ziemlich üble Konfigurationsorgien, bis dann irgendwie die Grafik einigermaßen ruckelfrei spielte und so. Und ich glaube, ständig, das Netzwerk war auch nicht wirklich stabil. Das war immer so, dass dann irgendjemand ist ausgestiegen und dann war alles aber auch am Ende. Man konnte nicht weitermachen. Sobald du rausgeflogen bist, war halt irgendwie Ende. Und da haben sich dann wieder was Neues ausgedacht. Also dieses Amis gegen Russen, das war ja noch so ein bisschen eigentlich noch 80er-Sache, ne? Also das war ja schon in den 90ern, als sie es gebracht haben, da war das schon so ein bisschen oll. War ja schon wieder Vereinigung vorbei und so. Und da haben sie gedacht, was ist denn jetzt aktuell gerade hier die politische Lage? Und da haben sie dann quasi die Amis, die Chinesen, ja, und die Global Liberation Army, die man jetzt aber, das ist eigentlich ISIS gewesen, ne?
Ja, im Grunde ist es halt ein Terrorverein. Ja.
Es ist ein Terrorverein und der ist schon so ein bisschen, also vom Akzent her, von den Figuren, muss man auch sagen, ist der so näher im Nahen Osten zu Mittleren Osten zu verorten.
There are mines out there?
Wie man die Macher von Command & Conquer kennt, haben sie kein Klischee ausgelassen.
Also AK-47 for everyone!
Can I have some shoes?
I will do what I must.
Also es war so ein bisschen satirisch angehaucht, das Spiel, will ich mal sagen, ja. Also die Amis halt immer gut drauf mit Yes, Sir und hier, ja. Und dann halt diese Global Liberation Army.
Geil, die hatten keine Baufahrzeuge, die hatten Baumeister. Das ist so ein kleiner Typ, der quasi nur einen Turban und einen Schlüppi angehabt hat.
Und ein Hammer.
Und ein Hammer.
Und dann so pock, 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 ne?
I am finished with the building.
Er hat die Dinge aufgebaut. Und wenn man ihn angeklickt hat, hat er gesagt,
can I have some shoes?
Und im Add-on dazu gab es dann auch tatsächlich als so Research-Project für deine Wissenschaft, gab es dann Shoes für diese Leute. Und dann haben sie gesagt, thank you for the new shoes.
Die waren echt super.
Und dann gab's halt noch also GLA war einfach nur der Spaß. Also da hast du dann, als eine Einheit gab's dann auch der Angry Mob. Und ja, das war dann direkt so 20 Leute auf einmal, die halt eigentlich nur Molotow-Cocktails hatten und spitze Stöcke.
Du konntest ihnen später aber AK-47 geben.
AK-47s for everyone!
Du konntest sie dann als Upgrade, genauso wie die Schuhe halt für den Handwerker, konntest du ihnen dann AK-47, dann wurden sie halt ein bisschen anders in ihrem Waffenverhalten, ein bisschen stärker.
Und mit Generals hast du so eine Art Forschungsbaum gekriegt, zum Beispiel.
Ja. Den gab's vorher keinen Forschungsbaum, ne? Nee.
Bei Alarmstufe Rot 3 gibt's das auf jeden Fall, aber das kam mir, glaube ich, erst später raus.
Okay, also StarCraft hat das auf alle Fälle, also man konnte spezielle Gebäude bauen, die dann auch Ressourcen kosten, die dann über die Zeit halt Verbesserungen erforschen, so für die eigenen Einheiten. Wie zum Beispiel AK-47 und Schuhe. Und das war einfach nur der Spaß, dann irgendwie diese GLA zu spielen und dann ganz viele von diesen Angry Mobs zu bauen und dann so eine Art Zerg Rush zu machen auf die gegnerische Basis und den einfach nur mit den Mollys die teuren Kampfflugzeuge kaputt schmeißen zu lassen. Ganz großartig. Das hatte viel. Also die Fraktionen, die waren auch wirklich super unterschiedlich. Also die Chinesen, die hatten so starke und vielfältige vor allen Dingen Kampfflieger. Also da muss man immer Flughäfen bauen, hatte ich noch so in Erinnerung.
Und Panzer. Hatten die den Overlord? War der?
Ich glaube, dieser Overlord Tank, das war auch eine chinesische Einheit. Overlord Tank. Und die GLA hatte halt mehr so improvisierte Sachen. So Milzbrand gab's dann auch. Milzbrand in Scud-Raketen sogar. Eines von diesen, die große Waffe von der GLA, also jede Einheit hat so eine riesen Monsterwaffe gehabt und von der GLA war das halt so ein Scud-Missiles. So eine große Raketen-Dingsbums mit Milzbrand drin. Und die hatten auch, glaube ich, so diesen Chemikalien-Truck. Dieser Trecker, also so ein Trecker mit großen Reifen hinten und so einer Spritze, die dann irgendwie wahrscheinlich auch irgendwelche Viren oder so einfach versprüht hat gegen gegnerische Einheiten.
Nott hatte irgendwie auch so Säuresoldaten oder sowas.
Man darf nicht so richtig drüber nachdenken eigentlich, aber
die hatten vor allen Dingen auch Selbstmordattentäter.
Stimmt.
Die konntest du losschicken.
Aus dem Comic, so weiß gewandete Typen mit so roten Gürteln.
Die konntest du halt sagen und dann konnten die, brauchtest du zwei in der Regel, um ein Gebäude kaputt zu machen, ein feindliches. Also einer allein hat es nicht geschafft.
Genau. Und weißt du, was die gesagt haben, wenn du den Befehl gegeben hast, sich zu sprengen?
Habe ich wieder vergessen.
I make a difference.
Ach ja, genau.
Also die super Sprüche böse eigentlich so dieses Spiel. Ach so, an der Stelle vielleicht kurz, obwohl man die Soldaten da wirklich nur in den ersten Versionen, die waren so 6 Pixel groß, sag ich mal. Ja, so groß wie Lemminge ungefähr bei dem alten Lemmings-Spiel. War das indiziert, dieses Spiel. Die mussten das umbauen. In Deutschland haben sie es dann so umgebaut, dass das dann Roboter waren. Das Blut war nicht rot, sondern gelb.
Schwarz.
Gelb? Oder schwarz? Also ich meine, es wäre so dunkelgelb gewesen irgendwie. Und die haben sämtliche Todesschreie aus dem Spiel dann rausgenommen und durch so oder Klepper-Geräusche ersetzt, damit das halt Androiden dann waren.
Ja, es hat gequetscht, so ein bisschen.
Je nachdem, genau, ja.
Also alleine schon, das war schon beim ersten Teil tatsächlich so, dass die deutsche Version, und dann gab's nämlich einen Cheat.
Wie hieß der denn?
Um das Blut wieder rot zu machen. Uncut oder sowas. Auf jeden Fall gab es einen Patch, den du einspielen konntest, den natürlich alle eingespielt haben, wo du quasi die Cutscenes wieder hattest. Oder hattest du die Cutscenes? Das weiß ich gar nicht. Aber zumindest waren die Einheiten halt wieder richtige Einheiten. Weil die Selbstmordattentäter waren dann Fässer auf Rädern.
Moment mal, ich meinte jetzt den ersten Teil. Ich glaube, Generals, war das denn auch geschnitten?
Generals auch.
Ach, okay. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Woher kann ich denn
die ganze Zeit... 2003 wurde es indiziert, wegen Kriegsverherrlichung.
Ach, guck mal.
Deutschland und China waren die einzigen Länder, die das Spiel auf ihren Index setzten. Hey!
Ich glaube, ich weiß es auch wieder, warum ich das, zumindest das Generals... Ja,
klar. Genau, die haben auch die Menübilder geändert, dass du halt... weil das waren halt Cyborgs dann. Und dann hatten die halt irgendwie so ein bisschen Roboterstimmen und auch so Kabel im Gesicht und so Platten und sowas. Und
ja, genau, richtig. Stimmt.
Die Zivilisten wurden komplett entfernt.
So war's.
Genau, aber Anthrax wurde zu Säure, so ist es genau.
Aber davon habe ich nicht viel mitgekriegt, weil, ich war halt damals Student zu dem Zeitpunkt und ich weiß nicht, ob ihr diese Zeit miterlebt habt, aber Napster, sag ich nur, ja.
Eine Schande, sowas. Macht man nicht.
Nein, das war auch gar nicht Napster, das war Direct Connect oder Direct Share hieß das. Das war nochmal eine Stufe einfacher. Das war aber sowas von beliebt und ganz Aachen war quasi vernetzt, bis dann irgendwann wirklich mal die Polizei angerückt ist und da in einigen Studentenwohnheimen Hardware mitgenommen hat. Aber da
hast du ja
alles drüber gekriegt. Alles, was an Software es damals gab auf der Welt, würde ich mal behaupten. War ja 90er Jahren, Ende 90er. Da gab es noch nicht so viel.
Genau, da gab es diesen Uncut-Patch, den wir alle eingespielt haben.
Ja, da gab es direkt das ungeschnittene Spiel als Original.
Das ungeschnittene Spiel gab es dann auch natürlich.
Ja, genau. Und deswegen dann Generals, weil das hat wirklich Spaß gemacht. Da war es eigentlich auch einem egal, wenn man verloren hat, weil das Spiel an sich halt so witzig war. Und es hat ein Replay gehabt. Das fand ich, das haben wir, diese Stimmt. Studenten, ja, diese unglaublichen Studenten, die hatten ja natürlich auch Beamer und so Projektoren und Leinwände in ihren winzigen Zimmern, ja, wo dann wirklich alle Möbel, die es da noch gab, so das Bett hochgeklappt, die Matratze, ja, dass man da eine Leinwand ausklappen konnte und auf den Beamer gucken, weil das war ja wichtig irgendwie, ja. Und da haben wir uns da dann gespielt haben in den einzelnen Zimmern und dann nachher noch in einem großen Zimmer getroffen, halt, wo die Leinwand stand und uns die Replays dann angeguckt.
Wir waren schon bescheuert. Wir hatten Zeit damals noch, ne, als Studenten.
Ja, irgendwie war es schon so. Und alles war irgendwie, alles wohnte nicht dicht beieinander und die meisten halt dann auch in diesen dieses einkaserniertes sein in den Wohnheimen halt. Ich war ja selber nicht im Wohnheim gewohnt, aber war da relativ viel so. Und ja.
Weißt du denn, warum Generals Generals heißt?
Zup. Ja, weil du einen General spielst.
Nicht ganz.
Man kann sich einen nee, das kam erst später mit der Erweiterung. Nee, sag es, Sascha, ich weiß
nicht. Nee, das war das.
Man kann sich...
Nee, das kam mit der Erweiterung, genau.
Das kam erst mit der Erweiterung.
Ja, stimmt.
Dass man sich dann einen speziellen General aussuchen konnte, der noch mal so einen extra Perk dazu gegeben hat.
Genau, also der eine war zum Beispiel Luftwaffenfetischistin. Und dann konntest du halt spezielle Lufteinheiten bauen oder billiger Lufteinheiten bauen und sowas.
Genau. Ach genau, was ich gerade sagen wollte, wir waren gerade beim Thema Diversifizität von den gebotenen Fraktionen. Die Chinesen, wie gesagt, Luftwaffe ganz stark und die GLA, die hatte Tunnel, die konnte sich quasi an jeden Platz der Karte tunneln. Durch halt so Tunnel, kann man sich ja vorstellen, ne? Also
Stimmt, was Bauwerk. Genau.
Ja, und das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied, wenn du das kannst oder wenn du das nicht kannst. Oder halt auch dann, dass du halt diese Mobs hast und diese, genau, das war halt deren Ding, viele Einheiten für wenig Geld, aber dafür halt die schwache Einheiten halt. Also und wie quasi die Zerg nachher in Dings.
Ich bin einmal online gegangen, hab das mal online gespielt, Generals, und ich war, glaube ich, China oder sowas. Und hab gegen GBA gespielt und ich hab sowas von abgelost, weil der Typ natürlich mich so fertig gemacht hat mit irgendwelchen untertunnelten Einheiten und Selbstmordattentätern und hast du nicht gesehen und denkst halt so, du kommst mit deinem Overlord-Panzer da angefahren, der kann dir nix, aber drauf geschissen. Also die haben einen sowas von fertig gemacht, weil du halt eine komplett andere Taktik spielen konntest mit, je nachdem welche Fraktion du hattest.
Aber dafür hast du mich ja bei unserer ersten und einzigen Command & Conquer Tiberium-Konflikt-Session so dermaßen in Grund und Boden gebombt, weil ich habe natürlich meine Singleplayer-Strategie gefahren, weißt du, so erstmal schön einmauern, erstmal schön viel Ressourcen sammeln und dann die wichtigsten Gebäude schon mal schön fertig machen und dann so langsam überlegen, wie man vielleicht den Gegner angreifen könnte. Und in dem Moment kam dann irgendwie eine Flotte von 10 Flugzeugen und die flogen einmal drüber so bum, 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 und dann war irgendwie alles platt. Und ich so
Mahoni. Auf jeden
Ja.
Also Tank Rush ist eine Taktik, die am Anfang ganz gut funktioniert, aber auch nicht immer. Also ganz schnell ganz viele Fahrzeuge bauen oder Einheiten und dann über die feindliche Basis drüber. Also da gibt's mittlerweile auch Mechaniken, um die Taktik effektiv zu verhindern.
Ja, und trotz allem aber trotz der Vielfalt halt immer auf perfekte Balance geachtet, dass man mit allen Einheiten halt gewinnen und verlieren kann. Man kann vielleicht sagen, manche Fraktionen sind für Einsteiger einfacher.
Ja, weil es einfach klassischer ist, ne? Also wenn du GBA spielst, dann musst du dich erstmal dran gewöhnen an diese Gorilla-Taktik.
Oder wenn halt irgendwie die Fraktion erst ihre Stärken so richtig entfaltet, wenn du komplexe Kombinationen von Bauwerken und Fahrzeugen hast, die man halt nicht kennt. So.
Ja. Dazu erleichtert es oder empfiehlt es sich auch immer, Einheiten zu gruppieren und auf Tastaturkommandos zu legen. Du kannst quasi verschiedene Einheiten auswählen. Am Anfang war es noch begrenzt. Da kriegte man, glaube ich, nur 10 oder 8 oder 15 Einheiten zusammengruppiert. Und inzwischen ist diese Beschränkung aufgehoben. Das heißt, du kannst auch 200 Einheiten bauen, die auf eine Taste legen. Und dann kannst du sagen, okay, die Panzer sind 3 zum Beispiel. Nee, bei mir sind die Panzer immer 1. Bei mir sind die Fußtruppen immer 2. Und dann habe ich dann die schnellen Kampfverbände auf einzelnen Tasten liegen. Dann kann ich die ganz schnell auswählen und irgendwo hinschicken. Ja, was du ja vorhin gesagt hast, weil am Ende machst du viel Micromanagement.
muss man machen, wenn man gewinnen will. Also wenn man nicht gegen einen doofen Computer spielt.
Ja, aber wenn du nämlich erstmal über die Karte scrollen musst und dann erstmal die Einheiten auswählst und dann sagst, bitte begeb dich da und dahin, das ist dann manchmal, sind dann die entscheidenden 30 Sekunden, die fehlen.
Nee, man muss dann nachher auch irgendwie mehrere Angriffe parallel starten und solche Scherze halt. Und die muss man irgendwie gemanagt kriegen. Und ich meine, dass zumindest bei den ersten Teilen es so war, dass man nur die ersten 6 Zifferntasten belegen konnte. Das heißt, du konntest wirklich nur so 6 Kurzwahlgruppen haben. Und das hat einen dann auch schon relativ, für komplexere Sachen war da nichts übrig. Also dieses Strategieteil halt, habe ich mir halt dann immer ganz anders vorgestellt, als es dann im Endeffekt war. Weil ich kannte halt schon so diese rundenbasierten Strategiespiele, die dann auch gerne irgendwie an Felder gebunden waren, entweder viereckig oder sechseckig, ne? Hier so Civilizations oder hier Panzergeneral und sowas. Und rundenbasiert. Und da denkst du mal so richtig gut nach, ne? Und dann benutzt du auch nur die Maus, weil kein Bedarf für Schnellwahl, weil man hat ja Zeit. Und das war halt diese komplette Umstellung. Es sieht halt geiler aus und es fetzt halt absolut viel mehr, aber man spielt halt ganz anders. Die Action steht halt auch ein bisschen im Vordergrund vor der Strategie, finde ich. Auch wenn jetzt wahrscheinlich die Spieler, die sich da tiefer reingearbeitet haben, mir wieder komplett widersprechen werden. Mittlerweile, man kann sich jetzt hier kommentierte Echtzeitstrategiespiele bei YouTube angucken. Nicht nur eins und nicht nur 1000, sondern irgendwie 1 Milliarde, keine Ahnung. Mhm. Es gibt irgendwie gefragte Kommentatoren, die schon auch eine eigene Fanbasis haben. Spieler haben ihre eigenen Fanbasis, werden gesponsert und so weiter. Diese Kommentatoren, das Problem ist dabei, man weiß nie, ob die da Blödsinn labern, ob die sich das gerade ausdenken oder ob das wirklich stimmt. Und sogar in den Foren weiß man teilweise nicht, wenn da jemand eine neue Strategie und eine neue Taktik irgendwie verbreitet, ob das wirklich irgendwie noch stimmt, weil das Spiel halt so komplex ist. Du hast mittlerweile so viele Einheiten, verschiedene Einheiten und so viele Gebäude, die man die upgraden kann und was man denn noch für Extras verpassen kann, das echt schon, es ist halt nicht mehr Schach oder es ist auch nicht mehr Fußball. Es ist jetzt irgendwie so leicht am Chaos dran und nachher denkst du doch, irgendwie hat da doch wieder der gewonnen, der am schnellsten gebaut hat, so, ja.
Wobei, man kann bei den Einheiten auch Wegpunkte festlegen. Also zumindest in den späteren Spielen. Die kannst späteren du sagen, zum Beispiel meine Bombenzeppeline, kannst du sagen, okay, du fliegst halt da hinten lang bitte und nicht den direkten Weg. Und dann kannst du sagen, da bitte Bomben abwerfen.
Ja. Und, oder wenn dann irgendwie so eine leichte Einheit kommt, die eine größere Reichweite hat als du, die wehren sich dann teilweise nicht mal. Du hast irgendwie einen Panzer und wenn der dann irgendwie mal stehen bleiben würde und sich mal rumdrehen würde, könnte einfach diese kleine Einheit platt machen. Aber der fährt dann in aller Seelenruhe weiter und lässt sich dann über einen Zeitraum von 5 Minuten, wenn er nicht aufpasst, dann halt so Stückchen für Stückchen quasi klein schießen.
Oder es gibt verschiedene Modi, die du einstellen kannst. Du kannst halt deinem Panzer sagen oder deinen Einheiten, verhalte dich bitte aggressiv, verhalte dich passiv. Und verhalte dich defensiv.
Also wir schmeißen jetzt aus allen Teilen irgendwas zusammen, was wir jetzt gerade erzählen, ja, das ist jetzt...
Ja, ja. Natürlich, aber bei Generals kann man es, glaube ich, auch schon.
Mag sein.
Dass du sagen kannst, okay, wenn du halt einen Gegner siehst, greife an oder mache gar nichts oder zieh dich zurück.
Also was ja bei schon ganz praktisch ist. Generals noch nicht ging, was ich aber dann bei Populous 3 oder 4 dagegen hast...
Das ist kein Command & Conquer. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber...
Der Populous 4 schon. Spielt zwar auf einer runden Karte, also auf einer kugelförmigen Karte, aber, oder ich meine, ist 3. Das gucke ich nochmal nach. Aber es gab einen Populous-Teil, wo du halt so eine Schamanin gespielt hast auf dem Planeten. Und als Schamanin konntest du zwar selber rumlaufen und da irgendwie Zaubersprüche machen, aber du konntest halt auch Einheiten und Gebäude bauen. Und da hattest du nämlich eine Patrouille-Funktion. Da konntest du nicht nur sagen, geh nach da und benutze diese Wegpunkte, sondern geh nachher wieder zurück. Und macht das so lange, bis du irgendwie Gegner siehst und dann sammelt euch dann alle an diesen Punkt und macht den alle gemeinsam fertig. Patrouille halt, so, wie man sich das vorstellt. Das hat mir auch mal so ein bisschen gefehlt.
Ich glaube, du kannst in späteren Command & Conquer Teilen Einheiten Patrouille fliegen lassen oder fahren oder laufen.
Mag durchaus sein. Aber das konntest du bei General zum Beispiel noch nicht, das weiß ich noch.
Okay.
Meine ich zumindest zu wissen. Wie gesagt, meine speziellen jetzt irgendwie Vorbereitungsversuche, das nochmal hier auf meinem PC ins Laufen zu bringen sind. Ich habe übrigens, mir das so gut gefallen, das Generals, ich habe es dann nachher doch nochmal gekauft. Ich habe das hier noch wirklich unausgepackt noch rumstehen, weil da hat sich die Gelegenheit doch nicht mehr ergeben. Ein paar von meinen Excluding-Kollegen haben das ja noch ein paar Jahre dann gespielt oder so, aber ab und zu mal jedenfalls.
Ja, ich habe das auch legal erworben tatsächlich. Und das will was, aber fast alle Spiele. Ich habe tatsächlich Kaufversionen zumindest von Alarmstufe Rot 2 und 3 und ich glaube 1 auch. Und sogar die Erweiterungspacks. Ich glaube, da habe ich tatsächlich Geld für ausgegeben für diese Spielreihe.
Ich habe also so auch viel nachgekauft. Ich hatte jetzt immer, ich weiß nicht, das war vielleicht aus schlechtem Gewissen, aber eigentlich war es, glaube ich, mehr der Sammeltrieb und die Gewissheit, dass diese selbstgebrannten CDs einfach irgendwie wegrotten innerhalb von wenigen Jahren. Wenn es im lokalen Supermarkt immer diese Discounter-Pyramide gab, da mit den Spaßpyramide, habe ich immer gesagt, die haben ja quasi alles nochmal, die gesamte Software-Geschichte nochmal in den letzten 10 Jahren nochmal ausgerollt. Also hat es ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren, aber zwischen 2000 und 2010 kommt mal alles, was davor richtig gut war, nochmal für 3 Euro kaufen. Und das habe ich dann auch gerne angenommen. So.
Und gerade bei Command & Conquer gab es ja durchaus Compilations, wo du halt irgendwie alle Teile auf einer CD kaufen konntest, ja, oder sowas. Oder genau. DVD.
Ja. Das kam dann noch erleichternd hinzu. Richtig. Ja, jo. Noch irgendwelche gute Taktiken, irgendwelche Taktiktipps am Anfang?
Ja, wo du fragst. Ich habe da was vorbereitet.
Erzähl.
Nee, also ich bin ja ein großer Freund davon, von Luft- und Wassereinheiten. Also ich spiele unheimlich gerne mit den Schiffen, mit den Kreuzern, einfach weil die richtig geile Reichweite haben. Und ich erober wirklich gerne Basen. Und ich habe früher auch mal einen Taktik gehabt, du hast ja die MBFs erzählt, die mobilen Baufahrzeuge.
Das schneide ich irgendwann aus dem Zusammenhang. Ich erober gerne Basen.
Und Säuren auch.
Und andere Verwandte hätte ich es gesagt, aber okay.
Ach so. Ja, das kapiert doch keiner mehr heutzutage.
Heutzutage
sind solche. Weiß doch keiner mehr, was eine Base ist.
Aus dem letzten Jahrhundert.
Ja. Oh, warte, ich habe ein Fernschreiben bekommen. Über meinen Morse-Ticker.
Ich muss sofort das nächste Drehflügelflugzeug
nach Deutsch-Südwestafrika erreichen.
Und außerdem habe ich sie stark im Verdacht, dass sie bisexuell sind.
Ja, genau so. Genau, also ich erober gerne Basen im Sturm sozusagen. Nein, also ich schicke da gerne Einheiten rein und baue dann. Das klingt irgendwie auch wieder blöd. Und baue dann quasi selber die feindlichen Einheiten. Das ist immer ganz, das macht mir immer Spaß. Und ich habe festgestellt, also wie Weiland der Sandsack-Trick, dass das zum Teil immer noch funktioniert in Alarmstufe Rot 3 gegen die Computerintelligenz auf jeden Fall, dass die halt die Schwäche hat, die erste Einheit anzugreifen, die sie sieht. Das heißt, wenn ich eine Basis habe irgendwo, fahre ich mit einem Art mobilen Baufahrzeug los und errichte eine Dependance meiner Basis, etwas weiter nördlich, wenn der Gegner im Norden sitzt. Das hat den großen Vorteil, dass der Gegner sich ausschließlich auf diese Dependance konzentriert, die ich natürlich dementsprechend mit Verteidigungseinrichtungen und Bollwerken ausbaue und kann unten in Ruhe meine Basis weiterbauen, ohne die groß schützen zu müssen, weil der Gegner sich da oben drauf konzentriert und sich gar nicht die Mühe macht, einmal drum rumzulaufen und zu gucken, ist da sonst noch irgendwas von mir.
Weißt du, was ich auch mal gerne mochte? Den Hacker. Weißt du noch den Hacker?
Ja, der Hacker.
Von den Chinesen. Den konnte man nämlich dann einfach so unsichtbar in die Nähe der gegnerischen Basis reinsetzen und der hat dann nur für sich hingehackt und dann immer so alle irgendwie, ich weiß nicht, 10 Sekunden so ein $5 oder so erwirtschaftet.
Ich sauge das Internet leer.
Also auch upgradebar dann auf mehr nachher.
Ja.
Aber wenn du dann erstmal so eine ganze Horde von denen gebaut hast, weil die waren auch nicht so teuer, dann war das so schon so gut wie eine Ölquelle eigentlich. Also das war schon so richtig, hat das schon Kohle gebracht, ja.
Ja, aber der Hacker unsichtbar. Der war unsichtbar, genau. Und der konnte nicht nur unsichtbar sein und Geld hacken im Internet, sondern der konnte sich auch in fremde Einheiten reinhacken und Gebäude und die lahmlegen.
Genau.
Ja. Und erobern, sozusagen.
Ja, voll dein Ding, richtig?
Ja,
also du kannst natürlich auch von hinten reingehen und dann erobern.
Ein feindliches Gebäude erobern und dann schnell verkaufen. Das macht
richtig
Spaß.
Das ist schön. Vor allem, wenn man das selber dann so als Betroffener sieht, wie sich dann die Gebäude hier zusammenfalten und dann wusst.
Dem Gegner die Basis entziehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die hatten sich da schon irgendwie viel Mühe gegeben. Ich überlege die ganze Zeit, was war die Superwaffe von den Chinesen in Generals?
War das nicht der Overlord-Panzer?
War das der Overlord-Panzer?
Behold, the bringer of peace.
Weil bei den Amis war das so ein Lichtstrahl oder so ein Laserstrahl. Bei den GLA war es der Scud-Missiles, Missile Storm. Und bei den, war das echt nur dieser doofe Panzer?
Ach, du meinst die Superwaffe?
Ja, die Superwaffe.
Ich weiß, dass es bei Alarmstufe Rot gibt's. Kannst du Satelliten aus dem Weltall auf die Basis stürzen lassen zum Beispiel und Atombomben werfen und
richtig, das war glaube ich
ein Zeitstrahl konntest du oder sowas. Ich glaube, die Chinesen hatten Atombomben.
Die hatten die Atombombe und diese Atompilze sah nämlich auch richtig cool aus. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ja.
Ja, das war die Superwaffe. Also wenn du konntest parallel, wenn du gespielt hast. hast du quasi immer noch so Punkte, Erfahrungspunkte gesammelt und konntest halt irgendwann, sagen wir, Luftschläge anfordern oder Aufklärungsflüge anfordern und sowas. Also ist dieser Tech-Baum sozusagen.
Das war immer so timerbasiert.
Genau. Und dann konntest du aber auch noch eine Superwaffe bauen irgendwo, die natürlich viel Energie gekostet hat, dummerweise auch auf der Karte für den Gegner sichtbar war.
Das war in dem Moment, wo das Gebäude, glaube ich, fertig war. Da kam dann irgendwie, kamen alle gesehen, so, der und der hat jetzt hier eine Superwaffe, dann hast du die Position von der Superwaffe kurz gesehen, aber die braucht dann halt noch irgendwie 1,5 Minuten, um sich aufzuladen oder so. Ja,
oder
das heißt,
jeder
hat dann also, die Chance, die noch vorher auszuschalten. Weil so ein Atomschlag ist halt schon ziemlich, der macht ganz, ganz großes Loch halt dann auch
in dem Film. Hat halt den großen Nachteil, dass du halt die Superwaffe nicht zu nah an deine Basis bauen solltest, weil dann wird klar, wo deine Basis ist. Solltest du die bisher geheim gehalten haben.
Ja, oder du baust halt ein Stückchen weit davon weg dann so.
Genau.
Falle. Das kann sich auch wieder strategisch ausnutzen, ne? Ach so, und es gab Fog of War. Das muss man vielleicht auch noch kurz sagen. Also, man konnte immer nur einen gewissen Kreis um seine eigenen Einheiten richtig sehen. Am Anfang konnte man sogar gar nichts sehen, also hat noch nicht mal die Karte gesehen. Wenn man die einmal gesehen hat, dann blieb die aufgedeckt, aber wurde nach einer Zeit halt wieder so dunkel. Das war dann wieder dieser Fog of War, der Ungewissheit. Gab's natürlich dann wieder irgendwelche Spähdrohnen, die selber nicht gleich zu entdecken waren, aber dafür einen großen Sichtradius hatten und so.
Yeah. Wo du sagst, Falle und man Attrappen bauen und sowas. Es gab ein Spiel, ich weiß nicht mehr, welches das war von der Reihe, wo du falsche Gebäude bauen konntest. Du konntest eine komplette Basis, Fake-Basis irgendwo hinbauen. Und da sind natürlich alle Gegner hin. Also wenn du es offensichtlich irgendwo hingebaut hast. Und dann haben die gedacht, ja, okay, da hast du noch ein paar Alibi-Einheiten reingestellt, damit das so aussieht, als wäre der Betrieb. Und dann konntest du den Gegner wunderbar ablenken, weil der ist dann auf deine falsche Basis und du konntest dann hintenrum quasi in seine eigene, wie immer.
Das war immer so. Derjenige, der jetzt zuerst angegriffen hat, war meistens auch der Verlierer. Also gerade wenn man zu dritt gespielt hat irgendwie. Wenn 1-2 angreift, dann gewinnt 3. Hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl.
Das ist auch eine Taktik, sich lang genug aus den Kämpfen raushalten, deine Armee aufzubauen und zu warten, bis die Gegner sich so weit zerlegt haben, dass du einfach nur noch sammeln musst.
Das kam mir wieder entgegen.
Ja. Was auch nicht einfach ist. Wenn man dann dummerweise entdeckt wird zwischenzeitlich, dann geht die Taktik natürlich nicht auf.
Nee, das war nicht mein Spiel, muss ich sagen. Ich überlege gerade, als ich das gespielt habe, ich hatte dann immer, man konnte die Basen so drehen um ihre eigene Achse, dass halt zum Beispiel die Ausfahrt von so einem Hof dann in eine gewisse Richtung zeigt, wo die
eigentlich rauskommen. Ja, stimmt, also Basenoptimierung ist schon das halbe
Geschäft. Ich hatte dann immer, dann schön meine Basen immer so entlang von so Straßen gebaut, weißt du, dass die immer mit den Eingängen zusammen und so weiter und dann einen schönen Paradeplatz am obersten Ende, man konnte dann auch sagen, wo die gerade neu gebauten Einheiten quasi hinlaufen sollen als erstes. Und da hatte ich immer so Sammelplätze, wo sich dann erstmal gesammelt haben, die Einheiten und so. Aber es kostet alles Zeit. Und dagegen in derselben Zeit haben dann meine Gegner schon irgendwie so ein paar Fußtruppen gebaut, die dann einfach mal gerade bei mir reingelaufen sind und alles mit Maschinengewehren niedergemäht haben. Und solche Scherze. Also da muss man schon echt, das ist, wie gesagt, eher Action. Du hast keine Zeit zum Ausruhen.
Schon irgendwie taktisch vorgehen und ein bisschen haushalten mit den Einheiten. Also ich kann mich an einen Level erinnern, da musstest du am Anfang halt ziemlich viele Angriffe abwehren. Und du hattest aber nicht sehr viel. Ich habe dann irgendwie immer Verteidigungsdinger gebaut und meine berühmten Tesla-Spulen und hast du nicht gesehen. Und ich hab's einfach nicht geschafft, meine Basis zu verteidigen. Und es spielte halt in einer Stadt. Und der Trick war einfach, genug Flak Soldaten zu bauen und Fußtruppen zu bauen und die in die Gebäude reinzusetzen, weil du konntest in die leeren Gebäude Einheiten reinstecken. Ja. Dann sind die Gebäude besetzt gewesen und die Einheiten konnten halt, die waren halt geschützt und konnten aber halt wunderbar Fahrzeuge und auch Flugzeuge und Fußeinheiten abhalten. Und das war halt das Geheimnis, das ganze Geheimnis. Du musstest halt einfach alle Gebäude mit billigen Fußeinheiten besetzen und konntest dann in Ruhe deine Basis ausbauen.
Aber ich weiß mal, was gut gegen diese besetzten Gebäude geholfen hat, waren diese Milzbrandpanzer.
Die Flammenwerfer und Blendgranaten und sowas.
Ja, genau, diese Flashbangs, die haben da auch immer super. Dann so. Die Flashbangs, die können eigentlich nicht viel, das sind ja in der Realität auch mehr so Blendgranaten. Aber gegen diese besetzten Gebäude, dann einmal reinmachst, puff, und dann war das Ding plötzlich leer. Und dann hast du gesagt so, Moment mal, das ist aber jetzt unfair. Das ist aber overpowered jetzt.
Das ist imbalanced. Nee, das meine ich ja mit der Balance. Du kannst halt, du kannst dich nicht auf eine Taktik verlassen, weil du hast für jede Taktik eine Gegentaktik und die Mischung macht's halt einfach.
Ja. Und das haben sie wirklich immer gut hingekriegt.
Du hast zum Beispiel auch Einheiten, die eine extrem hohe Reichweite haben. Das heißt, du kannst dich dann in bequem, in einigermaßen Abstand zu einer Verteidigungsanlage hinstellen und die Verteidigungsanlage zerbomben und zerlegen, weil du einfach eine höhere Reichweite hast. Es kann dir aber auch passieren, dass dann irgendjemand mitkriegt, da steht irgendwas und schießt auf meine Verteidigungsanlagen. Ich gehe mal gucken, was es ist und mach mal einen Luftangriff drauf. Und dann ist die Taktik auch nicht mehr länger aufgegangen. Es ist immer so ein schönes Abwägen und ich finde, und viele Patches waren halt einfach auch, wir haben halt die Kampfkraft von der eine Einheit verändert, weil wir haben festgestellt, die ist zu mächtig.
Ja, ja.
Und dann geht halt mit dem neuesten Patch, den du natürlich einspielen musst, wenn du gegeneinander spielen willst, dein taktischer Vorteil verloren, auf den du dich bisher immer verlassen hast. Also es ist...
Man muss sich dann immer was Neues einfallen lassen. Jede Strategie, jede Taktik, die man hat... Ich nehme das mal zurück mit dem Actionspiel, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber jede Taktik, die man hat, die wird irgendwann geknackt. Von einer anderen Taktik her.
Und vor allen Dingen, wenn du immer gegen die Leichen spielst, dann weißt du halt, ach, guck mal, der Erler, ja, der bunkert sich am liebsten ein und nimmt Basen von hinten.
Ja, und, so kennen wir ihn.
Ja, genau. Und ja, dagegen machen wir halt mal was, weil ich weiß genau, wie der reagiert oder wie der agiert und kann halt eine entsprechende Abwehr dagegen fahren. Und dann geht meine Taktik halt nicht mehr auf. Und dann muss ich mir was Neues einfallen lassen.
Genau. Ja. Aber nachher ist es dann doch dann so, wenn du wirklich gute Spieler hast, die schon länger gegeneinander spielen, dass es dann die Geschwindigkeit ist, die es dann macht.
Ja, aber das Level haben wir nie erreicht. Seien wir doch mal ehrlich. Also das war mehr, noch nicht mal Kreisliga, was wir gespielt haben. Nee, haben wir nicht.
Um Gottes Willen. Nee.
Das war hier die Kicker vom Dorfverein, die nach Feierabend besoffen auf den Bolzplatz gehen, wenn man das vergleicht.
Genau. Und ich wollte ja immer noch mal einen schönen Paradeplatz haben auch.
Ja, Hauptsache Paradeplatz.
Hier wird exerziert.
Eine schöne Taktik war auch immer, was eigentlich keine Taktik ist, eher so ein Notbehelf. Ich habe gerne halt noch einen MBF gebaut und das irgendwo versteckt auf der Karte. Muss
man gerade mal erklären, was ein MBF ist.
Das haben wir schon dreimal gesagt, ein mobiles Baufahrzeug, was eine Grundlage für jede Basis ist. Das heißt, selbst wenn...
Das hieß MBF, hieß das?
Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ich spule mal hier zurück, warte mal. Da baut man ein MBF, ein Baufahrzeug. Siehst du, habe ich gesagt.
Okay, ich glaub's dir. Aber du hast vorhin GDA gesagt.
Ja.
Da wolltest du nicht, meinte jetzt GDI oder GLA.
Can I have some shoes?
I will go in that building.
Genau, ich habe ein einzelnes MBF gebaut, das irgendwo geparkt auf der Karte. Das heißt, selbst wenn irgendjemand gekommen ist und hat mich komplett ausgelöscht, meine Basis, und hat gesagt, okay, der Sascha ist jetzt tot, habe ich halt irgendwo noch ein MBF gehabt und konnte halt die Leute in dem Glauben lassen, dass ich geschlagen wurde und habe quasi im Stillen noch meine eigene neue Armee aufgebaut, in der Hoffnung, dass sich die anderen in der Zwischenzeit so zerlegen, dass ich dann wieder eine reelle Chance habe gegen die.
Du Fuchs.
Ja,
das ist aber gezeigt. Aber ich kann mich erinnern, ich fand es immer total nervig. Ich bin eigentlich, wie man platt gemacht hast, und du kriegst ja keine Meldung, keine Siegesmeldung. Normalerweise kommt da ja ein Hoch, dann irgendwie Fraktion Blau wurde ausgelöscht oder so.
Ja, genau.
Kam ja nicht. Und dann, es hatte noch irgendwelche Einheiten irgendwo versteckt. Dann muss er wieder mit den Sonden irgendwie rumlaufen die ganze Zeit. Und dann steht da so eine Hütte und irgendwie ein Panzer oder so. Oder jemand ohne Schuhe. Und dann musst du den noch schnell irgendwie vom Spielfeld wischen.
Ja, genau. Natürlich als GBA noch viel einfacher. Da konntest du halt irgendwie so diesen Bauarbeiter mit dem Hammer irgendwo hinstellen und der konnte eine neue Basis bauen oder sich einbuddeln. Ja,
stimmt, das ging.
Das genau, war schon
und
schön.
Die Chinesen hatten noch als Einheit, meine ich, diese tragbare Atomgranate.
The mother of all weapons.
Weißt du, hat er nicht so einen Trooper gehabt, auch der auch Atomwaffen verschießen konnte?
Behold, the bringer of light.
So diesen Idee, wir schießen Atomgranaten aus Mörsern raus, mehr oder weniger. Also gar nicht mit Flugzeugen oder mit Raketen, sondern... Und das haben die, hat es in Wirklichkeit mal gegeben, tatsächlich. Also okay. Wie bei hier Fallout 4, der Fatboy. Manche Leute werden es, naja. Aber genau habe ich eigentlich erzählt, dass ich Fallout 4 gezockt habe, jetzt endlich in den letzten Monate.
Ja, hast du gemacht.
Okay, gut.
Aber wir haben ja vorhin über die Synchronisation gesprochen, oder über die Einheiten, die halt tolle Sprüche losgelassen haben. Und ich kann mich daran erinnern, dass die, war das Generals sogar, wo die Einheiten auf Kölsch gehabt haben? Da hast du eine Einheit angeklickt, da hast du gesagt... Hat er immer gesagt, sicher dat oder sowas. Das war echt so. Obgepasst, hat er immer gesagt, wenn du den angeklickt hast. Obgepasst. Sicher dat. Also ich weiß, was den Leuten, ob vielleicht auf so eine Idee musste erstmal kommen.
Er hätte noch immer J.J. Young.
Genau. Et gut wie et gut.
Echte Freunde stehen zusammen.
Und schön,
dass ich mir das mal angeguckt habe. Nee, Star Wars Obkirsch. Ganz großartig.
Ach ja, genau. Et lach mir ob dat Song.
Denn es wird es und et gut wie et gut, aber denn noch immer J.J. Young.
Und was fort ist es fort?
Nix wie wird vor.
Wo ist eigentlich der Todesstern?
Der ist kaputt.
Kaputt? Da muss ich mal drüber Nickerchen halten.
Warning, 10 minutes remaining.
Also ich habe wirklich gerne Russen und Chinesen gespielt, weil die geilsten Einheiten hatten. Die lustigsten hatten auf jeden Fall die GBA, auf jeden Fall.
Die habe ich eigentlich auch am meisten dann auch gespielt, so irgendwie. Die Amis, und, die waren halt altbacken, die hat man ja quasi schon vorher gespielt.
Genau, und niemand spielt gerne Amis.
Jetzt auch nicht sagen.
Aber wer auch mitgespielt hat in diversen Zwischensequenzen als Cameo, war nämlich Fran Klipetsky, wie auch immer er ausgesprochen wird.
Ach so, ja, der, genau.
Ja, der ist nämlich für die Musik zuständig, für die meisten Spiele. Und was du ja vorhin schon angerissen hast, die Musik ist quasi das Sahnehäubchen bei der ganzen Reihe. Also neben den ganzen liebevollen Animationen und neckischen Spielereien wird das quasi noch abgerundet durch einen absolut geilen Soundtrack.
War zumindest für die damalige Zeit für Computerspiele für mich auch was komplett Neues. Also es war ja so auch dann zumindest bei Command & Conquer hier erster Teil, so die erste Phase, wo du auch komplett digitalisierte Musik hattest, also keine Mod-Files oder so oder kein General MIDI. Und ich habe mir gerade den Soundtrack vom ersten Teil nochmal angezogen. Da habe ich auch ein paar Lieblingsstücke drauf auf diesem Soundtrack, will ich sagen. Aber das klang halt schon auch so ein bisschen so nach hier MIDI Modfile-Editor selber zu Hause gebastelt und so. Aber der spätestens mal lang für mich so ein Stück gut, wie ich sag nur Hell war. Den wollte ich mal das Ding. Den kommen wir gleich mit.
Ja.
Küchentreff!
Tut mir leid, ich höre da immer Küchentreff.
Küchentreff!
Ja, das war Jahre vor Rammstein, würde ich mal sagen, ne?
Jahrzehnte vor Rammstein. Geil.
Also, ja. Dann beim ersten Teil gab es so einen schönen langsamen Track, auch so, das ist ja schwer, das zu beschreiben. Aber ja, du hast damit angefangen. Jetzt, ich gebe wieder zurück an.
Ja, er hat dann quasi, das war so beliebt, die Musik, dass er später nochmal wiedergekommen ist. Also er war in einem Teil, ist er nicht gewesen. Da haben sie dann bei, müsste Alarmstufe Rot 2 Kanes Rache gewesen sein, haben sie dann quasi Stücke von ihm als Remix wieder eingebaut und haben dann für weitere Alarmstufe Rot-Teile ihn wieder geholt. Also es war schon total geil.
Also wirklich alles zusammengekommen. Gute Grafik, irgendwie geniales Gameplay, super Musik, eine runde Sache. Und ja, es ist was draus geworden.
Und das sagen. Und ich finde, das macht es halt aus, ne? Also du merkst halt, da steckt wirklich Liebe drin und auch so ein bisschen Beklopptheit. Also du hast das Gefühl, die Leute sind halt totale Spinner, die dahinter stecken.
Ja.
Und ich spiele erst mal
dieser Größenwahn irgendwie, der aus allem raus, so von wegen, wir machen jetzt mal alles, Atombomben, Milzbrand, ja, also alles, was irgendwie schlimm und furchtbar ist, und wir machen das hier in so ein witziges Spiel rein.
Das ist so ein bisschen wie halt Sandkasten tatsächlich, ne? Also du spielst mit deinen Spielfiguren im Sandkasten und schmeißt alles rein, was du dir überhaupt vorstellen kannst, egal wie absurd es ist.
Ja,
und achtest aber gleichzeitig drauf, dass halt keiner halt die absolute Superwaffe da reinführt, gegen die es absolut keine Lösung gibt, sondern wenn du halt eine Superwaffe da benutzen willst, dann hat das alles seinen Preis.
Ja.
Und seine Mühen und sowas. Also das ist schon echt Wahnsinn. Und einen Soundtrack wollte ich noch ganz kurz einspielen, das ist nämlich der sowjetische Marsch von Alarmstufe Rot 3, was quasi als Musikhinterlegung ist im Hauptmenü. Und der ist absolut geil. Den können wir auch mal ganz kurz anspielen.
Das
Da hat er sich richtig Mühe gegeben und hat irgendwie noch einen russischen Männerchor organisiert. Also das ist sowas von stimmig halt. Der Soundtrack dient halt dazu, dich da reinzureißen. Die Kollegen von Stay Forever würden jetzt sagen, die Immersion ist einfach überwältigend bei Command & Conquer.
Würdest du denn jetzt sagen, dass es eher, ich überlege mich gerade, ist das eher kriegsverherrlichend oder ist es eher so satirisch gegen Krieg?
Das können wir ja mal die Kollegen von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften und Medien fragen. Die sagen ja. Deswegen ist ja Generals indiziert worden.
Ja, okay, was die jetzt sagen, ja. Aber was sagst du denn jetzt dazu? Weil dann ist ja schon so, ich meine, dieser Helsmarsch, ja, das ist ja genau diese ganze Ästhetik von Krieg ist geil und Hurra und wir gehen jetzt alle mal sterben.
Und das, was ich gesagt habe, dieser Trailer mit Freude schöner Götterfunken und dazu siehst du halt Panzer explodieren. Also das hat schon sowas von Wehrmachtsromantik auf jeden Fall. Aber ich finde, sie legen wirklich überall nochmal 4 Schippen obendrauf, dass das als Satire durchgeht, meiner Meinung nach.
Also bei Generals auf alle Fälle, würde ich sagen, ja. Also bei Generals muss man sagen, wer das nicht erkennt als Satire, der merkt sonst auch gar nichts mehr.
Ja, beim Tiberium-Universum, ja, weiß ich nicht. Aber halt bei Alarmstufe Rot auf jeden Fall. Spätestens bei Alarmstufe Rot 3, die nehmen sich ja alle selber nicht ernst. Und die Einheiten sind teilweise so absurd, wenn du überlegst, dass du irgendwelche Killer-Delfine hast oder abgerichtete Bären. Also das ist so bescheuert, das kann eigentlich keiner ernst nehmen. Und ich finde, das ist so übersteigert, dass es als Satire durchgeht, meiner Meinung nach.
Und die Debatte ist ja inzwischen auch komplett vom Tisch. Also wenn irgendwie über schädliche Computerspiele debattiert wird, ist das meistens First Person, wo man nur so Einheiten von weit weg oben, da wird nicht drüber geredet. Da gibt es nie irgendwie einen Aufschrei drüber.
Du meinst für diese isometrische Sachen? Oder?
Ja, oder auch hier, ja, oder halt auch,
genau, ja, als, das meine ich. Als GTA noch cool war und man von oben drauf geguckt hat, hat sich auch keiner drüber aufgeregt.
Stimmt, der erste Teil.
Der zweite.
Der erste und der zweite. Beim ersten Teil hat sich noch jemand beschwert, und zwar, weil man da irgendwie Fußgänger so in der Reihe plattfahren konnte. Aber auch, wie gesagt, von ganz weit weg, von oben drauf geguckt und so weiter.
Und, also ich persönlich halte den zweiten Teil von GTA immer noch am besten. Der hat eine bessere Grafik und man kann von oben drauf gucken und es fetzt unglaublich. Ich mag es lieber als diese 3D-Geschichte, ganz ehrlich. Ich bin halt ein alter Mann.
Ja,
also früher hat's nicht gegeben, dieses 3D, dieses neumodische Gelumpe.
Okay. Du wolltest was sagen.
Ich hab's schon wieder vergessen, ich bin nämlich auch ein alter Mann, weißt du? Ein alter, kranker Mann vor allen Dingen. Wie krank kann man eigentlich sein?
Würde ich nämlich jetzt fast sagen, wir kurieren uns das einfach mal aus.
Ja,
ich muss legen vielleicht das ein oder andere Command & Conquer Spiel nochmal ein in unsere virtuelle Maschine. Und solltet ihr zu den glücklichen Hörenden gehören, die ein Linux-System benutzen, dann installiert euch bitte OpenRA. Dort könnt ihr Dune 2 spielen, Red Alert 1 und das klassische Command & Conquer. Das ist quasi eine Linux-Portierung.
Und falls ihr das Glück habt, kein Linux-PC zu haben, dann geht auf chip.de und ladet euch da Command & Conquer Tiberium Dawn 95 runter. Gold. Oder
geht zur Grabbelkiste eures geringsten Misstrauens und kauft euch dort irgendeine Compilation für 5 Euro. Oder selbst die alten Spiele fetzen noch. Ich habe, wie gesagt, OpenRA hier laufen auf meinem Linux-System. Und es macht immer noch Spaß. Die Grafik ist natürlich so ein bisschen, aber es fetzt immer noch. Unglaublich.
Okay, in diesem Sinne. Du musst noch weg, ne?
Ich muss noch weg. Du musst dich kurieren.
Ich muss jetzt mein Klosterfrau, ein Gläschen Klosterfrau Bliskengeist schlürfen.
Oder Galama.
Oder, wie heißt das Zeug, was so unglaublich reinhaut? Vic Medi-Night, genau. Ich schieß mich jetzt mit Vic Medi-Night ab.
Tu es gibt das.
Natürlich auch noch andere alkoholhaltige, ja?
Ich treffe mich jetzt in einer Kneipe mit Frauen und trinke dann da was.
Nachdem die eigene Frau jetzt quasi nicht da ist und das Kind, ne? Da trifft man sich mit anderen Frauen.
Ja, ist alles abgesprochen.
Und dann nimmst du Basen von hinten.
mit diesen Bildern im Kopf verabschieden wir uns und, in die Nacht oder in den Tag oder wann immer uns ihr uns hört. Wir versprechen nicht so lange euch warten zu lassen, bis ihr uns wieder hört und bleibt uns bis dahin treu. Liked uns bei Facebook. Besucht mal die von Sebastian liebevoll gepflegte Google Plus Seite.
Oh, 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 wir haben jetzt einen 10. Follower bei Google Plus. Yay!
Celebrate times,
come on! Also ihr könnt noch zweistellige Mitgliedsnummern haben. Also für den Fall, dass wir mal die Weltherrschaft an uns reißen, wenn natürlich die Leute, die unter 100 gejoint haben, noch bevorzugt
werden. Zeit zum Feiern!
So machen wir das. Wir kriegen dann einen besonders guten Guarnitschen Körper für ihr Gehirn.
Das klingt nach einem Plan. Hört auf das, was Sebastian sagt und bis dahin.
Tschüss!